Beten wir miteinander. Allmächtiger Vater, wir loben dich dafür, dass du sprichst und dass du gnädig und gerecht bist. Danke, dass du rettest. Dann sprichst du jetzt auch zu uns. Danke, dass du da bist. Amen. Ich möchte euch auch begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich, dass Gott da ist. Gott ist da. Er ist gerecht. Er hat hohe Maßstäbe, wie wir gerade gehört haben. Aber er ist auch gnädig und vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Gott ist da. Und deswegen macht das Leben Sinn. Gott ist da und deswegen macht das Universum, unser Leid, unsere Ängste, unsere Hoffnungen, unsere Zukunft Sinn. Viele von uns, die heute da sind, glauben, dass Gott existiert, dass er da ist. Trotzdem haben wir so einen seltsamen Hang dazu, zu vergessen, dass er da ist, Gott zu vergessen. Geht es dir nicht auch so? Du weißt, Gott ist da. Er liebt mich, er ist heilig und gerecht. Er ist unendlich wert, dass ich ihm Dank sage. Du weißt es, aber du driftest in eine Fantasiewelt, in der Gott nicht die Nummer eins ist. Du vergisst ihn, du hast andere Ziele, du ignorierst Gott. Mir geht es immer wieder so. Und dann holt Gott mich wieder zurück zu sich. Und genau das macht er auch mit dir, wenn du Ja sagst. Mit uns allen. Er erneuert seine Gemeinde. Wie passiert das? Im Buch Nehemia, das wir zurzeit als Gemeinde studieren, an den Sonntagen, das ist im Alten Testament, und da sehen wir ein Beispiel dafür. Gott fängt klein an in Kapitel 7 mit einem einzigen offenen Herzen. In Kapitel 8 schenkt Gott dann einen riesen Hunger nach Gottes Wort, nach Gott selbst, Hunger nach Gott selbst. Und Gott ist da, das führt zu Freude und zu Trauer. Das führt zu Hoffnung und zu Vergebung. Gott ist da, das führt zu Freude und Trauer. Das ist der erste Punkt. Gott ist da, das hat Auswirkungen. Letzte Woche haben wir schon gehört, dass die Leute zuerst traurig sind. Sie erkennen, wie weit sie von Gott weg sind. Sie hören Worte Gottes aus dem Gesetz des Mose, so wie wir gerade. Sie hören das und es macht sie sehr traurig. Als das Volk hörte, was das Gesetz forderte, fingen alle an, laut zu weinen. Kapitel 8, Vers 9. So weit weg von Gott sind wir. So anders sind wir. So gleichgültig und rebellisch. So weit unter Gottes Maßstäben, sogar unter unseren eigenen Maßstäben. So weit weg. Aber das Ganze ist in Kapitel 8 ja dann zu einer Freudenfeier geworden. Da steht dann in Kapitel 8, Vers 12, die Leute gingen nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Und in Vers 17 steht, alle waren glücklich und voller Freude. Wenn Gott an uns wirkt, dann ist Freude das Ziel. Freude über Gott, Freude über seine Liebe, über seine Großzügigkeit, seine Herrlichkeit. Wenn Gott an uns wirkt, dann sehen wir aber auch, wie wir sind. Die Menschen waren zu Recht traurig. Und das kommt jetzt in Kapitel 9 wieder in den Vordergrund. Kapitel 9, die ersten drei Verse. Wenige Tage nach dieser großen Freude. Am 24. Tag desselben Monats versammelten sich die Israeliten zu einem Festtag. Sie zogen Bußgewänder an und zu einem Fasttag, Entschuldigung. Sie zogen Bußgewänder an und streuten sich Erde auf den Kopf, das ist ein Zeichen für Trauer. Von allen Nicht-Israeliten in ihrer Umgebung hatten sie sich getrennt und versammelten sich nun, um ihre Schuld und die Schuld ihrer Vorfahren zu bekennen. Alle standen an ihren Plätzen und drei Stunden lang las man ihnen aus dem Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, vor. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder und bekannten 3 Stunden lang ihre Verfehlungen. 6 Stunden Gottesdienst. Waren das alles religiöse Fanatiker? Nein, aber sie haben erkannt, Gott ist da. Sie haben erkannt, mit wem sie es da jetzt zu tun haben. Zuerst Freude, dann Traurigkeit. Erneuerung durch Gott bedeutet auch immer, mit Gott ins Reine zu kommen. Die Leute spüren plötzlich das Gewicht ihrer Sünde. Wie schrecklich das ist, von Gott getrennt zu sein, so rebellisch zu sein. Das spüren sie plötzlich. Das macht sie traurig. Sie haben ihren gnädigen Gott voller Freude gefeiert, aber davon ist die Sündenlast nicht weggegangen. Freude gibt Hoffnung auf Vergebung, aber Vergebung passiert nicht, wenn du sagst, ich freue mich über Gott, er wird mir schon vergeben. Vergebung passiert, wenn du Gott um Vergebung bittest und umkehrst. Das haben sie noch nicht getan. Das ist jetzt dran. 3 Stunden lang reden sie mit Gott. Gott hat ihnen viel klar gemacht, was sie jetzt bereinigen. Und das folgende Gebet ist sicher nur eine Zusammenfassung. Bevor wir das jetzt genauer anschauen, möchte ich noch ein mögliches Missverständnis ganz kurz ansprechen. Müssen wir auch die Sünden unserer Vorfahren bekennen und dafür um Vergebung bitten? Sicher nicht. Ja, das macht die Bibel ganz klar. Hesekiel 18, Vers 20. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters. Deswegen ist stellvertretende Sühne für die Sünden der Vorfahren unmöglich. Und in Römerbrief, Römer 8, Vers 1, da steht doch, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott sagt klar in der Bibel, dass uns in Christus niemand mehr verdammt. Ist unmöglich. Weshalb sollten wir dann noch unter Gottes Gericht stehen für etwas, was nicht wir, sondern unsere Vorfahren getan haben? Jeder Fluch ist aufgehoben, wenn Gott gerecht spricht. Es gibt keine Verdammnis für dich wegen dem, was deine Vorfahren getan haben, wenn du zu Jesus gehörst. Und wieso reden jetzt die Leute so offen, da bei Nehemia, so offen über die Sünden ihrer Vorfahren? Weil sie erkennen aus ihrer Geschichte, wie Gott ist, dass Gott gnädig und gerecht ist, dass Gott treu ist. Sie reden eben nicht damit über die Sünden ihrer Vorfahren, damit sie da eine Schuld abtragen. Sie loben Gott für seine Gerechtigkeit und sie appellieren an seine Gnade. Es geht dabei um ihre eigenen Sünden, nicht um die von jemandem anderen. Und das sehen wir jetzt im nächsten Teil in ihrem Gebet. Gott ist gerecht und gnädig. Das Gebet erinnert daran, wer Gott ist und was er tut. Er ist der einzigartige Schöpfer, Vers 6. Du bist der Herr und kein anderer. Du hast den Himmel geschaffen, in seiner ganzen Weite und mit allen Gestirnen. Du hast die Erde und das Meer geschaffen und alle Geschöpfe, die dort leben. Ihnen allen hast du das Leben geschenkt und die Mächtigen im Himmel beten dich an. Es gibt keinen zweiten Gott. Nur Gott schenkt allem Existenz und Leben. Und darüber staunen alle Engel im Himmel. Gott ist so groß, so mächtig und so großzügig. Und Gott holt Menschen raus. Gott holt Abraham ohne Vorleistung aus Babylonien raus. Vers 7. Du, Herr, unser Gott, erwähltest Abraham und holtest ihn heraus aus Ur in Babylonien. Du gabst ihm den Namen Abraham. Abraham. Gott holt Israel aus Ägypten raus, Vers 9. Du sahst unsere Vorfahren in Ägypten und wie hart man sie dort unterdrückte. Am Schilfmeer schrien sie zu dir um Hilfe. Du hörtest sie und gabst ihnen Antwort. Gott holt Menschen raus. Aber die Leute reagieren ganz hochmütig. Vers 16 geht so weiter. Doch unsere Vorfahren wurden hochmütig. Trotzig schlugen sie deine Weisung in den Wind. Sie weigerten sich, auf dich zu hören. Nur allzu schnell vergaßen sie die Wunder, mit denen du ihnen geholfen hattest. Sie setzten es sich in den Kopf, zurückzukehren nach Ägypten, in die Sklaverei. Wie reagiert Gott? Gott vergibt. Vers 17 geht so weiter. Du aber bist ein Gott, der vergibt. Voll Liebe und Erbarmen bist du, voll Geduld und beständiger Treue. Du hast sie nicht im Stich gelassen, nicht einmal, als sie das Stierbild gossen und sagten, das ist euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Wie tief sie dich damit beleidigt haben. Gott vergibt die schlimmsten Sünden. Gott hat Erbarmen. Gott holt Menschen raus aus ihrer gottlosen Welt, aus ihrer Sklaverei, aus ihrer Gefangenschaft. Er beruft und er befreit und er vergibt. Gott holt Menschen raus und er holt auch Menschen rein. Das ist in den Versen 22 bis 25. Da siehst du, wie Gott das Land Kanaan erobert und sein Volk in das Land hineinbringt. Wie er sie wachsen lässt, gedeihen, aufblühen. Sie haben dort alles, was sie brauchen. Wohnung, Infrastruktur, Arbeit, Landwirtschaft. Und Gott bringt Menschen rein in eine Fülle hinein. Vers 25 am Ende, da steht dann, sie aßen und sie wurden satt und fett, das ist aber positiv für die Menschen damals gewesen, und genossen deine guten Gaben. So treu und so stark und so großzügig ist Gott. Er holt Menschen nicht nur raus, sondern auch rein. Er holt sie raus aus ihrer Verlorenheit, aus der Gottlosigkeit und rein in seine Nähe, in seine Heimat, ganz nah bei ihm. Und da ist jetzt wieder ein Platz für ein Missverständnis. Wir könnten uns jetzt eben fragen, wird Gott uns auch reich und schön und erfolgreich und gesund und berühmt machen, wenn wir mit ihm ins Reine kommen? Jesus verspricht uns wirklich großen Segen. Aber er macht auch klar, dass Leid zum Leben dazugehört. Und die letzten Tränen, die werden erst im Himmel getrocknet. Also das ist hier nicht gemeint. Es geht auch bei Nehemia, wo sich die Leute an das alles erinnern, nicht um darum, jetzt reich und berühmt und erfolgreich und gesund zu werden. Nein, die Leute sind traurig über ihre Sünde und darüber, dass sie so weit weg sind von Gott. Die Leute bekennen ihre Sünden, weil sie zurück zu Gott wollen, nicht weil sie fett werden wollen. Gott ist so gut. Wenn du mit ihm ins Reine kommst, dann wird er alles tun, was ihm Ehre macht. Und er wird dir alles geben, was du wirklich brauchst. Nicht alles, was deinen selbstsüchtigen Größenwahn befriedigt. Gott holt Menschen raus. Er holt Menschen rein. Und er holt Menschen zurück. Bis zum Untergang des Königreichs Juda wiederholt sich jetzt dieses Muster aus der Wüste. Wenn es Israel gut geht oder wenn es ihnen nur noch nicht so ganz katastrophal schlecht geht, wenn es ihnen gut geht oder mittelmäßig schlecht, dann pfeifen sie auf Gott. Vers 26. Dann aber wurden sie widerspenstig und rebellierten gegen dich. Sie kehrten deinem Gesetz den Rücken. Sie brachten die Propheten um, die ihnen ihre Schuld vorhielten, und sie mahnten, zu dir zurückzukehren. So kränkten sie dich immer wieder. Es ist so oft auch mit uns genauso. Sobald Gott uns Gnade zeigt, zahlen wir es ihm mit Undank heim. Wenn es uns richtig schlecht geht, sind wir kurz wieder treu. Und sobald es uns wieder ein bisschen besser geht, dann werden wir wieder untreu. Ich meine nicht euch, sondern ich meine uns. Gott holt Israel immer wieder zu sich zurück. Erst wenn es zu spät ist, kehren sie um. Erst dann rufen sie zu ihm um Hilfe. Und er hilft und hilft und hilft. Vers 27 geht so weiter. Wenn sie vor Not nicht mehr weiter wussten, dann schrien sie zu dir um Hilfe. Und du erhörtest sie vom Himmel her, weil du mit ihnen Erbarmen hattest. Du sandtest ihnen starke Retter, die sie von ihren Unterdrückern befreiten. Und dann geht alles wieder von vorne los. Vers 28. Doch kaum bekamen sie ein wenig Luft, so verfielen sie in die alten bösen Fehler. Und du gabst sie in die Gewalt der Feinde. Wieder schrien sie zu dir um Hilfe, und du erhörtest sie vom Himmel her und rettetest sie immer wieder, weil du dich über sie erbarmtest. Gott gibt nicht auf. Sein Ziel ist klar. In Vers 26, seine Worte durch die Propheten sollen die Leute zu sich zurückholen. Die Propheten hielten dem Volk ihre Schuld vor und mahnten sie, zu dir zurückzukehren. Und Vers 29, du ermahntest sie, zurückzukehren und wieder auf dein Gesetz zu hören. Gottes Ziel ist, Israel zurückholen, zurück zu ihm und daher auch zurück zu seinen Geboten. In Gottes Nähe wirst du nämlich verwandelt. Du bleibst nicht so, wie du bist. In Gottes Nähe wirst du verwandelt und du fängst an zu tun, was gut ist. Gott ist gnädig. Er ist geduldig. Es geht viele, viele Jahre so. Von Josua, wo sie in das Land hineingekommen sind, also wo Gott sie in das Land gebracht hat, bis zur Zerstörung Jerusalems, sind es über 800 Jahre. So geduldig ist Gott. 800 Jahre Geduld. 800 Jahre. Aber dann war es klar, diese Leute lernen nichts. Sie lernen einfach nichts. Diese Leute sind taub, Vers 29 und 30. Sie aber blieben übermütig und hielten sich nicht an deine Befehle. Sie übertraten deine Gebote, die jedem, der sich nach ihnen richtet, den Weg zum Leben weisen. Sie zeigten dir die kalte Schulter. Trotzig boten sie dir die Stirn und weigerten sich, dir zu gehorchen. Geduldiger trugst du sie viele Jahre, warntest sie durch deinen Geist, der deinen Propheten die Worte eingab. Sie aber blieben für dich taub. Darum lieferst du sie schließlich aus an die Völker anderer Länder. Es ist aus. Aber es ist doch trotzdem nicht aus. Gott beendet die Sache immer noch nicht. Obwohl es jetzt wie das Ende aussieht, Vers 31, aber weil dein Erbarmen so groß ist, hast du dennoch kein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen, du Gott voller Liebe und Erbarmen. Gott ist da. Gott hat alles in der Hand. Er ist unverschämt geduldig. Er ist großzügig. Und er vergibt jedes Mal, wenn du darum bittest. Jedes Mal. Und die Geschichte zeigt, die ganze Geschichte, die Weltgeschichte zeigt, Gott ist gerecht und gnädig. Die Geschichte zeigt auch, Gottes Volk fällt immer wieder fallen sie hin. Sie sind stur, störrisch, widerspenstig, rebellisch, hochmütig. Sie ignorieren Gott und sie tun das Böse. Aber Gott holt sie heraus und er holt sie zurück. Er holt Abraham aus Ur. Er holt Israel aus Ägypten. Er holt sein Volk in seine Gegenwart hinein. Er holt sie zurück zu sich. Und sogar, wo man denkt, jetzt ist es aus, ist es immer noch nicht aus. Und deswegen kommt jetzt Vers 32, der dritte Punkt. Hoffnung auf Erneuerung. In deiner Bibel steht vielleicht in diesem Kapitel als Überschrift das Bittgebet oder das Bußgebet. Und jetzt kommt die eine Bitte in diesen ganzen 37 Versen. Im langen Gebet kommt eine einzige Bitte. Nach diesem Überblick über die Geschichte von Mose bis nach 2. Könige kommt jetzt die Bitte. Bitte. Bitte lass es dir nicht gleichgültig sein, was an Leiden über uns gekommen ist. Sie hoffen, dass Gott sich jetzt wieder erbarmt, ihnen wieder vergibt, ihnen wieder nahe kommt. Sie wissen es aus ihrer Geschichte, oder? Dass Gott treu und gnädig ist und dass er auch gerecht ist. Sie wissen, dass Gott gerecht ist. Es war gerecht, dass Jerusalem untergegangen ist. Die Sünden ihrer Vorfahren haben eben schlimme Konsequenzen. Das ist eben auch gemeint in den 10 Geboten, die Günther uns vorhin vorgelesen hat, wo da steht, dass Gott die Sünde bis zur 3. und 4. Generation ihre Auswirkungen haben lässt. Damit ist eben gemeint, die Großfamilie, die zusammenlebt, bis zur 3. und 4. Generation leben da Leute zusammen. Und wenn da einer sündigt, dann leiden alle gemeinsam, weil das hat immer Konsequenzen, wenn man auf Gott pfeift und egoistisch und hartherzig oder brutal oder lieblos handelt. Es ist gerecht, dass Jerusalem untergegangen ist. und dass die Sünden ihrer Vorfahren zu schweren Konsequenzen geführt haben. Es ist gerecht, dass es ihnen selbst jetzt nicht gut geht. Es geht ihnen nicht gut, das beschreiben sie dann noch am Ende ihres Gebetes. Sie sind nicht frei, sie arbeiten für andere Könige und sie sind in Not. Aber das ist gerecht. Es ist wegen ihrer Sünden. Sie fühlen sich beladen von ihrer eigenen Treulosigkeit. Und sie geben jetzt offen zu, dass sie auf Gott gepfiffen haben. Und dass sie selber rebellisch und hochmütig sind. Sie geben alles zu. Sie wissen aber auch, dass Gott gnädig ist. Er vergibt und hilft und rettet. Er holt Menschen raus und rein und zurück zu sich. Das ist ihre große Hoffnung in dieser Situation. Sie vertrauen ganz auf Gottes Gnade. Sie wollen zurück zu ihm. Und in Kapitel 10 dann, das ist dann das nächste Mal im Buch Nehemia dran, da siehst du dann, dass sie es auch ernst meinen. Sie beschließen jetzt ihr Leben in Gottes Nähe zu führen und sind jetzt Leute, Menschen, die umkehren. Es geht eben nicht nur um diesen einen Gottesdienst, auch wenn er 6 Stunden dauert. Es geht um das ganze Leben in Gottes Nähe. Und das sieht man dann im nächsten Kapitel. Aber was bedeutet dieses Kapitel 9 für uns heute? Gott ist gnädig und er ist gerecht. Und wir sind oft, zu oft, störrisch, rebellisch, verkehrt. Wohin mit deiner Schuld? Nehemia und die Leute damals, die haben aus ihrer Geschichte gewusst, dass Gott gnädig ist und dass er auch gerecht ist. Aber sie haben nicht wissen können, wie das eigentlich zusammenpasst. Ja, wenn Gott Rebellion gegen ihn zu Recht bestraft, dann kann das nicht einfach wieder vergeben. Was passiert mit der Schuld? Und wenn er die Schulden einfach unter den Tisch fallen lässt, ja, dann kann er nicht gerecht sein. Wie passt das zusammen? Gerechtigkeit und Vergebung. Wir wissen das heute, wie das überhaupt möglich ist. Wir kennen das Kreuz. Am Kreuz zeigt Gott, wie gerecht und wie gnädig er ist. Gott ist gerecht. Die Sünde wird bestraft und ihre volle Konsequenz wird sichtbar. Jesus ist verlassen am Kreuz. Ist Jesus verlassen von Gott, dem Vater. Und die gerechte Strafe trifft ihn mit aller Wucht. Gott ist aber gnädig. Nicht wir hängen am Kreuz. Nicht wir erleben diesen unendlichen Riss der endgültigen Trennung von Gott. Nicht wir erleben, was es heißt, endgültig ohne Liebe, ohne Hoffnung, ohne Sinn und ohne das Gute zu existieren. Nicht wir erleben das. Jesus hat das für uns übernommen. Gott selbst hat es auf sich genommen. Es ist gerecht. Die Strafe wird vollzogen. Die Sünde hat Konsequenzen. Gott ist gerecht. Gott ist gnädig. Er wirft sich für uns in den Abgrund. Die Kugel trifft ihn. Er fängt sie ab. Er stirbt für uns. Statt uns. Und deswegen ist Gott gerecht und gnädig. Und deswegen gibt es Vergebung. So genau haben Nehemia und seine Leute das damals ja gar nicht gewusst. Sie haben nur gewusst, dass es so ist, aber nicht warum. Wir kennen Jesus. Wir haben also noch viel mehr Grund, unsere Sünden zu betrauern und sie ehrlich zuzugeben. Wir haben noch viel mehr Grund, auf Gottes Gnade zu vertrauen. Ja, vielleicht fühlst du dich zu alt oder zu cool, um ehrlich zuzugeben, wie weit du von Gott weg bist. Hör dir mal einen Menschen an, der alt ist und cool. Iggy Pop, der alte Punkrocker, ist heute 68 Jahre alt. Leicht über dem Durchschnitt und so von uns. Und er sagt, in meinem Alter ist es mir ein Anliegen, für einige meiner Sünden gerade zu stehen. Er nennt es sogar Sünden, obwohl er selbst natürlich nicht dafür gerade stehen kann. was du gegen Gott verbrochen hast, indem du Gottes Welt und Gottes Menschen zerstörst, das kannst du selber nicht wieder gut machen. Aber es ist ihm ein Anliegen. Rückblicke und Reue waren früher nie mein Ding, sagt er. Ich habe eher versucht, mich rechtzeitig aus dem Staub zu machen. Aber in meinem Alter kann ich auch mal um Verzeihung bitten. Wie kennt diese Versuchung, sich aus dem Staub zu machen? Und wenn ich kritisiert werde, da schrillen im ersten Moment alle Alarmglocken. Und es ist Alarmstufe Rot. Ich streite sofort alles ab. Ich habe nichts falsch gemacht. Ihr redet jetzt wirklich von mir. So bin ich. Ich bin natürlich im Recht. Und schuld sind die anderen. Immer. Und dann, wenn Gott gnädig ist, manchmal nach Tagen, dann werde ich ehrlich. Was ist denn mein Anteil an der Geschichte? In der Theorie, da weiß ich das ja, dass ich ein Sünder bin. Ist vielleicht auch in der Praxis etwas dran? Bin ich vielleicht gar nicht so toll, wie ich immer gedacht habe? Wohin jetzt mit meiner Schuld? Dietrich Bonhoeffer, der schreibt: Wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar, das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter den Frommen, unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein in der Lüge und der Heuchelei. Denn wir sind nun einmal Sünder. Sind irgendwelche Sünder da? Ja, ich bin ein Sünder. Heucheln wir uns nicht länger etwas vor. Es tut mir immer so leid, wenn Leute sagen, ich muss jetzt meine Schuld bekennen, aber ich darf es ja niemandem aus der Gemeinde sagen, damit die das nicht wissen, dass ich ein Sünder bin. Ich bin nur ein theoretischer Sünder. Für die anderen muss ich natürlich gut sein. Aber es ist immer nur besser, wenn Leute überhaupt ihre Sünden bekennen und frei werden, als wenn sie das nicht einmal das machen. Aber wir müssen uns doch nichts vormachen da. Und wenn du zu Jesus gekommen bist, dann weißt du, dass in dir nichts Gutes ist. Und das überrascht mich dann auch nicht, wenn das wirklich so ist. Heucheln wir uns nicht länger was vor. Bleib mit deinem Bösen nicht allein. Wohin also mit deiner Schuld? Komm Gott wieder entgegen. Komm mit Gott ins Reine. Erneuerung bedeutet, Gott holt dich zurück und du kommst wieder mit ihm ins Reine. Wohin jetzt also mit deiner Schuld? Sogar Iggy Pop bittet heute um Verzeihung. Ich weiß nicht, wer von euch sich an ihn noch erinnern kann, damals in den 70ern. Also so alt bin ich wieder nicht. Aber das ist ein Wunder, oder? Sogar Iggy Pop bittet heute um Verzeihung. Mach's wie er, aber bitte eben nicht nur Menschen um Verzeihung, sondern rede mit Gott darüber. Wie? Ohne die Schuld irgendwie auf andere zu schieben, ohne Schönreden. Sei aufrichtig. Gott weiß doch eh, wie es in dir aussieht. Bete jetzt voller Hoffnung. Gott ist gnädig und vergibt. Es ist nie ganz aus mit dir, für dich, weil du wieder zu ihm kommst. Er vergibt. Du denkst vielleicht, er hat keine Geduld mehr mit mir. Er hat über 800 Jahre Geduld mit Israel gehabt. Ja, so alt ist jetzt wirklich noch niemand von uns. Heute ist noch Zeit. Heute ist noch Zeit. Rede heute mit Gott. Gleich heute. Du denkst vielleicht, du bist zu tief unten. schon untergegangen. Aber Gott holt dich immer noch einmal raus. Wohin also mit deiner Schuld? Ich werde jetzt beten und wenn du gleich jetzt mit Gott über deine Schuld reden sprichst, dann wird er dir auch vergeben. So ist er, treu und gerecht. Die Schuld ist bezahlt am Kreuz. Sobald du ihn um Vergebung bittest, ist die Schuld vergeben, weil Gott treu ist und gerecht. Aber vielleicht brauchst du jemanden anderen, um damit darüber zu reden. Bleib nicht mit deinem Bösen allein. Such jemanden zum Reden. Jemanden, der dir dann Gottes Trost vermittelt. Der auch das Böse nicht schönredet. Der mit dir kämpft. Der vielleicht auch einen Plan entwickelt, wie es jetzt anders in deinem Leben weitergeht. Und der dir Gottes Vergebung zuspricht. Viele von uns wären bereit dazu, natürlich mit dir zu reden. Such dir wen, wenn es dir so geht. Gott ist da. Zu wem beten wir? Zu dem einzigartigen Schöpfer, der Menschen rausholt und rein zu sich und immer wieder zurück zu sich. Zu unserer Hoffnung beten wir. Eine kurze Zeit der Stille, wo jeder für sich selbst, ohne laute Worte zu sagen, mit Gott sprechen kann. Vater im Himmel, wir haben dein Wort gehört und wir bekennen, wir sind auch so störrisch und hartnäckig und widerspenstig und rebellisch. Wir wollen dich am liebsten nicht in unserem Leben haben, uns selber unser Leben gestalten, ganz unabhängig. Und das passiert uns viel zu oft. Und jede und jeder von uns kann sich an Dinge erinnern, für die wir uns schämen, wenn wir vor dir stehen. Vater, wir bitten dich um Vergebung. Vergib uns unsere Schuld. Vater, wir loben dich dafür, dass Jesus am Kreuz bezahlt hat dafür. Du bist gerecht, du strafst die Sünde. Es hat Konsequenzen. Aber du wirfst dich für uns in den Abgrund. Du selbst nimmst die Strafe auf dich, damit wir leben. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir so sehr dafür, dass du immer wieder und alles vergibst. Und dass du uns hilfst, in deiner Nähe zu bleiben und verwandelt zu werden. So bitte ich dich jetzt auch für uns alle. Hilf uns, dass wir mit unserem Bösen nicht allein bleiben. Und aufhören, einander was vorzuschreiben. Heucheln. Herr, bitte nimm du das weg in unserer Gemeinde, diese Angst vor den anderen. Was denkt der über mich, wenn der mich jetzt sieht oder weiß, wie ich wirklich bin? Herr, nimm diese Menschenfurcht weg, diese tödliche, diesen Götzendienst. Und Herr, hilf uns ehrlich und authentisch zu sein untereinander. Verwandelt uns, erneuert uns, zieh uns zurück zu dir. Und erfülle uns auch mit der Freude, die jeder und jede Erlöste hat. Freude über dich. Herr, wenn wir jetzt Lieder singen und beten, dann lass es zu deiner Ehre sein. Amen.